Herr Jesus Christus, du schenkst uns wieder einen neuen Tag. Wir danken dir, dass wir gesund aufstehen durften. Wir danken dir, dass wir heute unsere ganz persönliche Spur eingraben dürfen in diesen Tag, in diese Welt. Lass es eine Spur der Liebe sein. Eine Spur, die auch den Menschen um uns herum Mut macht, ihr eigenes Leben dankbar zu wagen. Wir danken dir für die Menschen, denen wir heute begegnen dürfen. Hilf uns, dass wir sie bewusst wahrnehmen. Schenke uns das rechte Wort im rechten Augenblick. Schenke uns den Blick, der aufrichtet und ermuntert, der erfreut und erfrischt. Amen. Ja, bin ich laut genug? So, ist das okay? Ich denke, einige sind da, die mich noch nicht kennen, deswegen glaube ich, stelle ich mich ganz kurz vor, Pater Hubertus. Ich bin ein Oratorianer vom heiligen Philipp Neri. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, aber den heiligen Philipp Neri vielleicht schon mal. Das ist der Apostel der Freude, der fröhliche Heilige, der Mystiker im Narrenkleid und Apostel Roms. Und also zu dieser Gemeinschaft gehöre ich, bin in Münster, dort Seelsorge für die Mauritzer Franziskanerinnen und im Johanneshospiz und habe jetzt ein Studium an der Kapuzinerhochschule abgeschlossen in Spiritualität. Und bin seit vielen Jahren auch der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg verbunden, vielleicht bekannt durch die Lobpreiswerkstatt und jetzt auch seit einigen Jahren dann der CE in Münster. Sehr freundschaftlich und herzlich verbunden. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt heute, dass Hildegard und ich, dass wir jetzt dieses Wochenende hier mit euch und für euch gestalten dürfen. Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Das ist ja die Überschrift über unser Wochenende. Das heißt im Umkehrschluss, ohne Gott fürchten wir uns. Und haben wir Angst. Und wir wollen jetzt zunächst einmal diesem Phänomen der Angst ein wenig nachspüren. Es gibt ja unterschiedlichste Formen von Angst. Es gibt sehr gesunde und notwendige Formen. Ein Kind, das sich vor dem Dunkel oder vor etwas Unbekanntem fürchtet, hat er Gründe dafür. Wenn wir bei einer weitreichenden Entscheidung auch Angst spüren, dann glaube ich, ist das durchaus vernünftig. Und zu weit ins Meer hinaus zu schwimmen, da ist Angst durchaus berechtigt. Ich glaube, sie ist ein wichtiger Instinkt, der uns vor Gefahren warnt. Die Angst lässt uns vorsichtig sein, warnt uns vor Unvernunft. Und wer sich in diesem Sinne nie fürchtet, der lebt gefährlich. Es gibt aber auch eine Angst, die uns den Atem nimmt und uns lähmt, die uns klein macht und ohnmächtig fühlen lässt. Es gibt Menschen, die mit Angst regieren, die andere einschüchtern und damit unterdrücken. Wenn wir auf unseren Glauben schauen, auch da gibt es verschiedene Formen von Furcht und Angst. Wenn Gott der Inbegriff aller Schöpferkraft ist, wenn er gewaltig und allmächtig ist, dann können wir als Menschen eigentlich nur mit Furcht und Zittern vor dem unendlich großen und allmächtigen Gott hintreten. Wer Gott Auge in Auge gegenübertritt, so ist das Alte Testament überzeugt, der wird sterben. Gott ist Gott und wir Menschen sind Menschen. Und da ist zunächst also ein wirklich himmelweiter Unterschied. Gott ist, so sagen es die Theologen, tremendum et fascinosum. Das heißt, er ist furchterregend und gleichzeitig faszinierend. Und in vielen Psalmen wird zum Beispiel diese furchterregende Seite Gottes besungen. Oder im Buch Jesus Sirach heißt es, dem Gottesfürchtigen geht es am Ende gut. Am Tag seines Todes wird er gepriesen. Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Den Glaubenden ist sie angeboren. Aber diese Form von Gottesfurcht, das hat eigentlich nichts zu tun mit vor Gott Angst haben. Da geht es eigentlich darum, Gott zu achten und zu respektieren in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht, in seiner Größe. Es gibt andererseits auch Formen des Glaubens und der Frömmigkeit, die mit großer Angst besetzt sind und die krank machen. Weil wir in der Kindheit vielleicht mit einem strengen und buchhalterischen Gott erzogen worden sind. Ein Auge ist, das alles sieht, auch was in finsterer Nacht geschieht. All das Stichworte rund um das Thema Angst. Worum es uns aber jetzt an diesem Wochenende geht, ist das Phänomen in unserem Glauben, dass auch Angst aufkommt, wenn wir Menschen nicht auf Gott schauen. Und in unserem ersten Vortrag, jetzt heute Vormittag, möchte ich einmal einen Blick auf das Alte Testament wagen und dort dieser Angst ein wenig nachspüren. Also man könnte sagen, Titel dieses Vortrags, die Angst im Alten Testament. Die Frage ist, woher kommt die Angst oder wann kommt Angst auf? Wo begegnet sie in der Bibel zum ersten Mal? Und es ist, wie allzu oft, wir fangen mit Adam und Eva an. Ich möchte euch bitten, einmal das Buch Genesis aufzuschlagen, nämlich das dritte Kapitel. Ihr kennt alle die beiden Schöpfungsberichte. Im zweiten Schöpfungsbericht geht es ja um Adam und Eva, die Gott aus dem Erdboden geschaffen hat und aus der Rippe. Und dann kommt eben im dritten Kapitel dann die Schlange ins Spiel. Es geht um die erste und damit auch die Urversuchung des Menschen. Ich lese einfach mal so diese Verse 1 bis 10. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß, sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Hier taucht also zum ersten Mal in der Heiligen Schrift das Wort Furcht auf, im Sinne von Angst. Woher kommt diese Angst? Es geht um den Baum der Erkenntnis. Die Erkenntnis von Gut und Böse. In den Versen 2,17 hat Gott gesagt: Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Gott hat da eine Grenze gezogen. Die Erkenntnis von Gut und Böse ist nicht Sache des Menschen, sondern behält sich Gott vor. Wobei wir ganz genau hinschauen müssen, was das heißt, Erkenntnis. Das Wort erkennen hat ja in der Bibel eine besondere Bedeutung. Es ist viel mehr als etwas standesmäßig zu verstehen. Es meint ein tiefes Erfassen einer Wirklichkeit. Das heißt ja dann auch zum Beispiel, Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist die ganz tiefe personale Einswerdung von Mann und Frau. Etwas ganz Personales. Und dieses Erkennen von Gut und Böse meint nicht nur, also jetzt mit dem Verstand etwas verstehen, oder, sondern meint im Letzten eigentlich Gut und Böse setzen. Das heißt, entscheiden, was gut und böse ist. Und das behält sich Gott vor. Und da kommen wir zur Grundversuchung des Menschen. Die Schlange bringt es auf den Punkt: Ihr werdet sein wie Gott sein wollen, selber zu entscheiden, was gut und böse ist. Und da sind wir, glaube ich, ganz aktuell. Das ist im Grunde unser Zeitgeist. Wir wollen frei sein. Autonomie ist ein ganz wichtiges Stichwort unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Aber dieses Wort Autonomie ist gleichzeitig so verführerisch wie verräterisch. Es ist ein griechisches Wort, zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Auto, das Automobil, das ist das, was sich selbst bewegt. Ja? Also, und Nomos ist das Gesetz. Also jemand, der autonom ist, ist jemand, der sich selbst zum Gesetz macht oder selbst das Gesetz macht. Und das ist die Versuchung, Gut und Böse selber setzen zu wollen, wie Gott oder wie es eigentlich Gott vorbehalten ist. Und wenn wir das einmal wirklich in der Tiefe verstanden haben, dann wird es uns in unserer Gesellschaft auf Schritt und Tritt begegnen. Wir wollen selber entscheiden, was gut und böse ist und vor allem, was für mich gut und böse ist. Ja, was mir nützt, das ist gut, und was mir schadet, das ist schlecht. Und das geht vom ersten Augenblick unseres Daseins. Solche Schlagworte wie: Mein Bauch gehört mir, ich entscheide selber, ob ich das Kind austragen will oder nicht, zieht sich durch unser Leben bis zum letzten Augenblick der immer wieder aufkommenden Debatte um das Recht, mich selber töten zu dürfen, dann vielleicht noch Assistenz in Anspruch nehmen zu dürfen und das auch noch von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Ein paar Blitzlichter zum Autonomiestreben des Menschen. Und durch diese Autonomie trennen sich, Adam und Eva, trennt sich der Mensch von Gott. Damit wird diese ursprüngliche, im tiefsten Sinne des Wortes, ursprüngliche Gottverbundenheit des Menschen durchtrennt. Wir verlieren dadurch unsere Gottvertrautheit. Und damit verlieren wir auch unser Geborgensein, unser Beschütztsein, unser Behütetsein. Und von daher plötzlich diese Erkenntnis, ich bin nackt. Das hat jetzt hier zuerst mal nichts mit Kleidung zu tun, sondern nackt bedeutet schutzlos zu sein, ja? Ausgeliefert sein. Und das ist die erste Erkenntnis von Adam und Eva. Wenn wir uns von Gott trennen, weil wir selber Gesetz sein wollen, dann sind wir plötzlich schutzlos und hilflos, nackt und bloß. Und in diesem Augenblick kommt die Angst, weil wir auf uns selber zurückgeworfen sind, weil wir eben nicht mehr mit Gott verbunden sind. Und dieses auf sich selber zurückgeworfen sein, das bereitet die Angst. Wir sind natürlich als zur Freiheit berufen, sagt Paulus einmal. Gott hat uns als freie Wesen geschaffen. Wir sollen frei sein. Aber es ist eben keine absolute, keine losgelöste Freiheit, zu der uns Gott berufen hat, sondern diese Autonomie ist immer eine relative, das heißt eine in Beziehung stehende Autonomie. Wir sind auf Gott hin bezogen. Ja? Er ist unser Bezugspunkt. Und solange wir auf Gott ausgerichtet sind, ist alles im Gleichgewicht. Aber wenn wir uns von Gott trennen und wir auf uns selber zurückgeworfen sind, dann sind wir von unserem Ursprung abgeschnitten, dann sind wir von unserem Sinn abgeschnitten und sind wir von unserem Wesen abgeschnitten und von unserem Ziel. Die Theologen sagen ja, wir kommen aus Gott und wir gehen zu Gott. Das ist die Grunddynamik unseres Lebens. Von Gott her auf Gott hin. Und wenn wir uns von Gott trennen, verlieren wir unseren Ursprung, unser Ziel und sind damit orientierungslos. Auch das kann man als eine Beschreibung unserer Zeit sehen. Die Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft. Am besten wird das für mich immer deutlich dann in den Schlagzeilen, die Tag für Tag durch die Nachrichten geistern. Dann wird hier wieder ein Schreckgespenst an die Wand gemalt und hier wieder. Und die Menschen erschrecken immer und oh, die vierte Welle und hier und nicht. Und von einem zum anderen, wirklich wie eine orientierungslose Herde, ist unsere Gesellschaft unterwegs. Wir haben unseren Ursprung vergessen und unser Ziel. Und deshalb leben wir in ständiger Angst, in ständiger Panik. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder dieser Erde und wie viele Menschen sehnen sich, in diesem Land leben zu dürfen. Aber wir sind keineswegs unter den glücklichsten Ländern dieser Erde. Wir lassen uns eigentlich von der Angst beherrschen. The German Angst ist ein Schlagwort in der Welt. Ja. Und ich glaube, dass die tiefste Wurzel dieser Angst eben der Verlust, der neue Verlust der Gottvertrautheit ist. Jesus hat uns ja eigentlich die Gottvertrautheit zurückgebracht. Aber in unserem Wohlstand haben wir sie wieder vergessen. Also, was uns diese Geschichte von Adam und Eva lehrt, ist, dass diese tiefe Wurzel der Angst im Verlust der Gottvertrautheit liegt. Wenn wir auf uns selber zurückgeworfen sind, nur uns selber sehen. Und dieses Phänomen, das zieht sich eigentlich durch die ganze Heilige Schrift. Ich möchte noch auf einen anderen aufmerksam machen, auf den guten Abraham. Er gilt ja als der große Vater des Glaubens. Er ist Vorbild im Glauben, einer der ganz Großen. Über seinem Leben steht eine großartige Verheißung. Ich bitte euch mal, Genesis 12 aufzuschlagen. Die ersten Verse. Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will dich segnen, die dich segnen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Was für eine großartige Verheißung, die Gott über das Leben von Abraham spricht. Im Grunde hat Abraham nichts weiter zu tun, als dieser Verheißung zu vertrauen. Und es gelingt ihm auch oft, ein besonderer Augenblick ist das Opfer des Isaak, Genesis 22, wir müssen es jetzt nicht nachschlagen, wo Abraham bereit ist, auf das Wort Gottes sogar seinen Sohn wieder zu opfern, den lang Ersehnten. Im Grunde im Vertrauen auf Gott sogar diese Verheißung auf den Opferaltar zu legen. Was für ein gewaltiger Glaubensakt. Aber dazwischen kommen immer wieder die, ich nenne es jetzt mal, die Tücken des Alltags. Auch bei Abraham. Schon im 12. Kapitel, ein paar Verse weiterschauen, die Verse 10 folgende. Abraham und Sarah in Ägypten. Als die beiden nach Ägypten kommen, bekommt Abraham plötzlich Angst. Seine Frau Sarah ist schön und er hat die Sorge, dass die Ägypter ein Auge auf seine Frau werfen könnten. Und dann hat er Angst, dass er vielleicht aus dem Weg geräumt würde als Ehemann, damit die Ägypter dann sich seiner Frau widmen können. Und was macht Abraham in seiner Angst? Er sagt, das ist meine Schwester. So, das geht natürlich schief. Aber wir sehen hier, dass auch Abraham vor Ängsten nicht gefeit ist. Und auch im Kapitel 16 zum Beispiel, da geht es um die Geburt Ismaels. Wir müssen im Hinterkopf haben, diese große Verheißung an Abraham. Und dann irgendwie das Vertrauen darin, ja, es hat auch seine Schwankungen. Und die beiden werden alt und älter. Und irgendwie kommen sie dann auch ins Zweifeln und ins Grübeln und haben Angst, dass das mit dieser Verheißung vielleicht doch nicht so hinhaut. Und dann hier ist es dann Sarah, die dann auf die Idee kommt, nimm doch die Magd, dann haben wir vielleicht wenigstens Nachkommen. Ein Gedanke, der eben letztlich auch aus der Angst geboren ist, dass die Verheißung Gottes nicht tragen könnte. Also wir sehen, dass auch bei diesen Großen des Glaubens dieses Phänomen der Angst durchaus bekannt ist. Ich möchte noch einen anderen Großen kurz beleuchten. Mose. Im Buch Exodus, im 3. Kapitel, geht ja an ihn die große Verheißung, die Gottes Erscheinung im brennenden Dornbusch. Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, in Vers 7, ich kenne ihr Leid. Und dann in Vers 13, wo er dann den Auftrag erhält, dann zu seinem Volk zu gehen und ihnen zu sagen, dass der Gott eurer Väter mich zu euch gesandt hat. Und er soll das Volk aus Ägypten führen. Eine großartige Erscheinung, die Mose zuteil wird, und eine große Berufung, ein großer Auftrag. Und wie reagiert Mose? Eben auch sehr menschlich. Zuerst einmal mit der Sorge, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Und dann fällt ihm ein, dass er ja eigentlich gar kein guter Redner ist. In Kapitel 4, Vers 10 heißt es, aber bitte, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Bitte, Herr, schick doch einen anderen, sagt er dann schließlich in Vers 13. Da wird Gott darüber sogar ein bisschen gerummelig, dass Mose so reagiert. Letztlich ist es die Angst, die Mose da leitet, dass dieser Auftrag zu groß sein könnte, dass er das nicht schafft, dass er es nicht kann. Auch das kann Ursache sein für die Angst, dass ich mir etwas eigentlich nicht zutraue. Das gleiche Phänomen finden wir zum Beispiel bei Jeremia. Im Buch Jeremia, im ersten Kapitel, wo es um die Berufung des Jeremia geht, bei den Versen 4 bis 10, erstes Kapitel. Auch da steht wieder die Berufung am Anfang. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorgekommen kamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und auch da wieder Angst bei Jeremia. Er schiebt es auf sein Alter. Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Immer wieder könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen. Vielleicht noch ein letztes, den Elia im ersten Buch der Könige. Elia ist ja auch einer der ganz großen Propheten, der sich mit aller Leidenschaft für den einen Gottglauben einsetzt, der wirklich ein gewaltiger Streiter für Jahwe ist und sich gegen den König und gegen die, vor allem die Königin Isabel immer wieder behauptet. Denken wir an das Opfer, das Elia darbringt in der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern. Wirklich ein ganz leidenschaftlicher und gewaltiger Eiferer für den Herrn. Und dann auch hier, plötzlich finden wir in Kapitel 19, Vers 3, im ersten Buch der Könige, dann so einen Satz wie, Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Auch solch einen großen Propheten überkommt Angst. Aber wann kommt diese Angst? Immer wenn sie nur auf sich selber schauen, auf ihr eigenes Vermögen, auf ihre eigenen Begrenztheiten, auf ihre eigene Schwäche und eben zu wenig auf Gott. Und diese Situation der Angst muss Gott erst dem Elia wieder neu erscheinen. Es setzt sich ja dann hier direkt die Gottesbegegnung am Horeb, finden wir dann im Anschluss, wo Gott dem Elia, wie es Martin Buber so schön übersetzt, mit der Stimme verschwebenden Schweigens begegnet. Und dann hat er wieder Mut. Wenn wir auf Gott schauen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn wir nur auf uns selber schauen, dann kommt die Angst. Ein schönes Gegenbild möchte ich zum Schluss noch anfügen. Wir finden das im Buch Daniel. Der große Prophet Daniel ist ein etwas längeres Buch der kleinen Propheten. Gibt es zwei wunderschöne Geschichten. Einmal im dritten Kapitel die drei jungen Männer im Feuerofen. Die Situation ist ja die, das Volk Israel ist im Exil und König Nebukadnezar fordert eigentlich, dass sich die Israeliten nach den Gepflogenheiten des Landes ausrichten. Das fängt mit den Speisegeboten und so weiter an. Und viele der Israeliten gleichen sich an und leben, wie es dort in Babylon üblich ist. Aber einige halten am jüdischen Gesetz, am mosaischen Gesetz fest, darunter auch diese drei Männer. Und die lässt Nebukadnezar eben in einen Feuerofen werfen. Und die drei vertrauen so sehr auf Gott, dass ihnen sogar der Feuerofen nichts anhaben kann. Und eine zweite wunderschöne Geschichte im sechsten Kapitel des Buches Daniel, Daniel in der Löwengrube. Auch wieder ganz wunderbar, die Löwen, die ihn bedrängen, aber Daniel vertraut auf Gott. Deshalb hat er keine Angst. Soweit mein kurzer Galopp durch das Alte Testament. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.